Ihr Lieben, es ist eine ganz große Freude für mich, endlich mal wieder hier zu sein. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem ersten Petrusbrief und dort im Kapitel 3. Wenn ihr mitlesen möchtet, den Vers 15: Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Die große Hoffnung. Das ist auch der Titel meiner heutigen Predigt. Aber ich möchte jetzt doch nochmal die Verse 14 und 16 mit dazu lesen, weil uns da schon klar wird, dass das damals auch schon ganz schön schwierige Zeiten waren, als der Petrus das geschrieben hat. Denn er schreibt in Vers 14: Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Also schon damals schwierige Zeiten für Nachfolger Christi. Es war auch eine Zeit der Verfolgung, vor allen Dingen durch das römische Imperium, und die Christen damals hatten es nicht leicht. Und wenn wir das jetzt so vergleichen, 2000 Jahre später, ist die Situation eigentlich noch angespannter. Und wenn wir uns das ansehen mit den Kriegen, mit den Spannungen überall, jetzt wieder diese Bedrohungen durch die Energieknappheit, durch die Knappheit von Getreide, dann merken wir eigentlich, jetzt dauert es nicht mehr lang. Und ich denke, es hat eine gewisse Logik. Heute ist der 22. Oktober und ich möchte am 22. Oktober auch den 22. Oktober ein wenig in den Fokus nehmen. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, welchen 22. Oktober ich meine. Hat jemand eine 1844? Was ist da passiert? Irgendein Sätzchen noch dazu? Ich meine, hier sitzt der Kirchengeschichtler Dr. Zimmermann, also meine Ausführungen werden sicherlich nur sehr rudimentär sein. Ich denke, du könntest zu diesem Thema noch viel mehr sagen als ich. Jesus kam nicht wieder. Okay. Und deshalb habe ich meine Predigt heute nicht die große Enttäuschung genannt, über die wir gleich auch noch mal was hören werden, sondern die große Hoffnung. 22. Oktober 1844, und da gehen wir ein wenig zurück in die Adventgeschichte, denn dieses Datum ist für uns als Adventisten ein sehr wesentliches Datum gewesen, weil die sogenannte Erweckungsbewegung oder Adventbewegung sozusagen die Vorläuferbewegung der Siebenten-Tags-Adventisten war. Eine ganz spannende Zeit, die man heute auch kirchengeschichtlich benennen kann als große Erweckung, zweite Hälfte oder so knapp zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert war ein ganz spannendes Jahrhundert mit unglaublich vielen neuen Entwicklungen. Wir hatten für damalige Verhältnisse unglaublich viele technische Fortschritte, Zeitalter der Industrialisierung, die vielen großen Fabriken, die entstanden, daraus auch die sozialen Probleme und die Gegenbewegungen, die gesagt haben, man darf nicht nur an die Technik, man muss auch an den Menschen denken. Im 19. Jahrhundert gab es etliche Kirchengründungen auch von Freikirchen. Es gab Fortschritte in der Naturwissenschaft. Der Forscher Charles Darwin hat, ich glaube es war 1867 oder so, sein Buch über die Entstehung der Arten veröffentlicht. Es ist also wahnsinnig viel passiert. Und es ist auch auf dem Gebiet des Glaubens sehr viel passiert, und da gab es eine Figur, die so die zentrale Figur war der Erweckungsbewegung dieser Zeit. Und diese Figur war William Miller. Haben wir alle noch im Kopf, denke ich, diesen Namen. Ursprünglich ein Farmer, der auch der baptistischen Kirche angehörte. Und das war jetzt eine ganz interessante Entwicklung, denn William Miller wollte die Bibel widerlegen. Und er war so offen und so ehrlich und hat gesagt, okay, dann muss ich sie aber auch erst mal lesen, um Argumente gegen die Bibel zu haben. Und dann hat er sich tatsächlich da so rein vertieft, dass er 6 Jahre lang die Bibel studiert hat. Und hat wirklich von vorn bis hinten und auch mit der Idee, die Bibel, wenn die wirklich zuverlässig ist und wenn da was dran ist, dann legt sie sich auch selbst aus und dann kann man sie auch verstehen. Und das Bemerkenswerte war nun, dass William Miller, obwohl er die Bibel widerlegen wollte, ganz fasziniert war von diesem Buch. Und so hat er gesagt, der Bibel widmete ich nun mein Hauptstudium. Und ich kann wahrlich sagen, dass ich sie mit großer Freude durchforschte. Ich war erstaunt darüber, wie ich sie je hatte verwerfen können. Und mir wurde alles offenbart, was sich mein Herz wünschen konnte. William Miller, wie gesagt, er hat sehr ausführlich studiert. Und er kam aufgrund der prophetischen Zeitweissagungen im Buch Daniel, speziell Daniel 8, Vers 14, wir können das gerade mal miteinander lesen. Wir werden heute nicht die Zeit haben, das alles ausführlich auszulegen. Ich empfehle euch, wenn ihr euch für das Thema Prophetie interessiert, einen Bibelfernkurs zu belegen beim Internationalen Bibelstudieninstitut. Gibt es einen tollen Kurs über das Buch Daniel. Ich kann mich erinnern, als ich vor etlichen Jahren noch hier zuständig war, hatten wir ja mal vor, eine kleine Studiengruppe ins Leben zu rufen. Leider ist die dann aus mangelnder Beteiligung wieder ausgefallen. Wäre sehr spannend gewesen. Aber ihr könnt es auch für euch machen. Schreibt euch ein beim Bibelstudieninstitut. Toller Kurs über Daniel. Auch einen Kurs über die Offenbarung gibt es da. Aber wir wollen das Thema doch so ein bisschen anreißen. Ich habe mich damit im Laufe meines Studiums sehr intensiv beschäftigt. Meine Diplomarbeit, meine theologische, hatte ich über Daniel 8, Vers 14 geschrieben. Und da steht, ab wo lesen wir denn? Ja, lesen wir einfach mal Daniel 8, Vers 14. Er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Und im Daniel wird dann auch gesagt, dieses Gesicht ist für die Zeit des Endes. Die Thematik der biblischen Prophezeiungen ist in der Tat unglaublich faszinierend. Und der William Miller hat es ganz ausführlich studiert und hat festgestellt, dass die entscheidenden biblischen Zeiträume prophetisch dargestellt und vorhergesagt sind. Es gibt einen Anfangspunkt, der genannt wird dort in der Prophetie, der Zeitpunkt, an dem der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird, beziehungsweise zu dem der Befehl ergeht. Es wird sogar das Kommen des Erlösers vorhergesagt und seine Leidenszeit. Und diese 2300 Abend und Morgen, nach dem prophetischen Jahr-Tag-Prinzip 2300 Jahre sind, enden, so hat Miller es festgestellt, 1844. Es gab dann noch ein paar Zwischenschritte, es wurden verschiedene Daten festgelegt und schließlich blieb man aber nach einer gewissen Verzögerung, die man noch eingeplant hat, bei diesem 22. Oktober 1844. Und diesen Text, das Heiligtum wird wieder geweiht werden, hat Miller so gedeutet, dass er sagte, am 22. Oktober 1844 wird Christus wiederkommen. Es ist interessant, wenn man sich den Grundtext einmal ansieht, da ist die Aussage noch ein bisschen umfassender. Da steht nämlich nicht der Begriff Heiligtum, also örtlich begrenzt, sondern der Begriff Heiliges, Kodesh. Und es steht auch hier drin, geheiligte Dinge werden wieder gerechtfertigt werden. Das heißt, sie werden wieder ans Licht treten. Sehr spannende Geschichte, aber das soll jetzt nur mal so für den Hintergrund sein. Der William Miller hat also verkündigt, etliche Jahre lang, dass die Wiederkunft am 22. Oktober 1844 stattfinden würde. Und dieser Zeitfaktor, der hat natürlich eine ungeheure Dynamik ausgelöst. Und es waren damals in den Vereinigten Staaten, aber auch weltweit, Tausende, ja, die Historiker sagen, sogar einige Hunderttausende von Menschen, die das geglaubt haben und sich tatsächlich in ihrem Leben alles verändert haben und sich auf die Wiederkunft vorbereitet. Und das war zum Teil auch ziemlich radikal. Sie haben ihren Besitz verkauft, sie haben ihre Berufe aufgegeben, sie haben ihr Leben beendet, ihre Dinge abgeschlossen, haben gesagt, wenn Jesus wiederkommt, dann möchten wir vorbereitet sein und dann interessieren uns natürlich auch diese ganzen irdischen Dinge nicht mehr. Und Pressevertreter der damaligen Zeit, das kann man ja dann auch nachvollziehen in den verschiedenen Artikeln, die haben das dann auch beschrieben, diese ganze Bewegung, die da um die Wiederkunftserwartenden, die sich aus allen Kirchen zusammengeschlossen hatten, war also eine sehr überkonfessionelle Geschichte, was da alles passiert ist. Und der entsprechende Reporter schrieb in einem Zeitungsartikel, aber an dem Tag, an dem Jesus wiederkommen sollte, da war dann Ruhe und da haben sich die Milleriten, so wie sie genannt wurden, nach Hause in ihre Häuser zurückgezogen, um in aller Stille den Herrn zu erwarten. Also diese ganzen Gerüchte, sie hätten sich in weiße Gewänder gehüllt und alle auf einem sogenannten Ascension Rock getroffen oder versammelt, um dann gleich in den Himmel aufgenommen zu werden. Das war so ein bisschen böswillige Gerüchte ihrer Gegner. Diese ganzen kirchengeschichtlichen Ereignisse sind unglaublich spannend und wer sich dafür interessiert, es gibt ein Büchlein von Konrad F. Müller. Ich habe ihn noch kennengelernt, er lebt inzwischen nicht mehr. Der hat damit seine Doktorarbeit geschrieben. Es gab immer hier diese alte Version. Zum Glück war auch Pflichtlektüre im Studium bei uns. Zum Glück ist es jetzt wieder nochmal schön und geordnet und überarbeitet, neu aufgelegt. Also wer möchte, kann sich das Buch gerne besorgen und selbst studieren. Aber es ist schon, ich kann euch ja nur so ein paar Sätze weitergeben. Und das ist ein ganzes Buch, aber es ist schon faszinierend und spannend, was in der Zeit alles passiert ist. Aus dieser großen Hoffnung, wir wissen es heute im Rückblick, wurde die große Enttäuschung. Und hier ein zeitgenössisches Zeugnis von Hiram Edson, der diese Ereignisse erlebt hat und einen Tag später, am 23. Oktober 1844, schreibt er: Unsere innigsten Hoffnungen und Erwartungen waren zerstört. Und wir weinten so heftig, wie ich es niemals zuvor erlebt hatte. Wir weinten und weinten, bis der Morgen kam. Ich dachte bei mir, dass diese Adventerfahrung die reichste und schönste meines bisherigen Christenlebens gewesen sei. Wenn dies alles nicht wahr ist, was war meine christliche Erfahrung denn überhaupt noch wert? Hat sich die Bibel denn als falsch erwiesen? Gibt es keinen Gott, keinen Himmel, keine goldene Stadt, kein Paradies? Ist all dies nur ein Märchen? Ich weiß nicht, ob wir das nachempfinden können, wie es den gläubigen Menschen damals gegangen ist. Das muss so wirklich die Hauptfrustration ihres Lebens gewesen sein. Und dazu kamen natürlich auch noch die existenziellen Nöte, die dadurch ausgelöst waren, dass sie alle alles aufgegeben hatten, alles verkauft hatten. Dann sind auch die Beziehungen zu ihren Mitmenschen ziemlich gekappt worden, weil die sie natürlich schief angesehen und verspottet haben. Also es muss schon eine extrem deprimierende Situation gewesen sein. Aus dieser Adventbewegung, aus diesen vielen Menschen, die am 22. Oktober 1844 auf die Wiederkunft gewartet haben, haben sich nach der großen Enttäuschung drei Gruppen herausgebildet. Da hatten wir die eine Gruppe und der Hiram Edson deutet es ja so an, soll denn das jetzt alles nichts mehr wert sein? Die erste Gruppe, die gesagt haben, nee, also wenn das so ist und wenn es alles nicht eintrifft, dann kann man die Bibel überhaupt wegschmeißen. Und dann gibt es auch keinen Gott. Das waren so die ganz Radikalen, die gesagt haben, nee, also wenn das jetzt nicht eingetroffen ist, dann schmeiße ich alles weg. Die zweite Gruppe bestand aus Gläubigen, die der Meinung waren, sie haben sich einfach im Datum geirrt. Sie haben dann weitergerechnet, immer weiter. Und wir kennen das, dass im Laufe dieser letzten 178 Jahre seit dieser Zeit, das ist ja ein ganz krummes Jubiläum, noch kein Anlass zu feiern, die immer wieder neue Berechnungen angestellt haben. Und man kann immer mal wieder bis heute in der religiösen Presse lesen, dass wieder irgendeine Gruppierung, oft sind es die Zeugen Jehovas, manchmal sind es auch andere Gruppen, wieder ein neues Datum festsetzen und sagen, zu dem Datum kommt Jesus Christus wieder. Dann gab es jetzt noch eine dritte Gruppe, die dann auch geforscht haben und gesagt haben, Mensch, steht ja in der Bibel, keiner weiß den Tag und die Stunde. Wir forschen weiter. Wir müssen uns irgendwie geirrt haben. Aber der Herr kann sich nicht irren. Und das war letztlich die Gruppe, aus der dann die Adventgemeinde entstanden ist. Einige Mitarbeiter Millers, Hiram Edson, Joseph Bates, wer war da noch dabei? Joshua Himes, genau, und so einige, die mit ihm zusammengearbeitet hatten. Miller übrigens ist nicht irre geworden an seinem Glauben, der hat weiter festgehalten, ist dann ein paar Jahre später auch friedlich eingeschlafen. Der hat wirklich auch an seinem Bibelstudium und an seinem Bibelglauben festgehalten. Und diese kleine Gruppe, da gab es dann noch diese berühmte Vision vom Kornfeld, als sie dann, die lese ich euch noch schnell vor. Das ist spannend, diese Vision vom Kornfeld. Muss ich jetzt mal, da ist es. Eine kleine Gruppe hatte die Nacht zum 23. Oktober auf Edsons Farm durchwacht. Im Morgengrauen versammelten sie sich noch einmal in der leeren Scheune. Sie beteten um Licht, um ihre Enttäuschung verstehen zu können. Edson berichtet über das, was sich danach abspielte. Nach dem Frühstück sagte ich zu meinem Bruder, lasst uns gehen und einige unserer Brüder ermutigen. Wir gingen und überquerten ein großes Feld. Auf der Mitte des Feldes wurde ich plötzlich angehalten. Der Himmel schien vor mir geöffnet. Ich sah klar und deutlich, dass unser hoher Priester statt am 10. Tage des 7. Monats am Ende der 2300 Jahre aus dem Allerheiligsten auf die Erde zu kommen, zum ersten Mal das Allerheiligste im Himmel betrat. Dort im Allerheiligsten hatte er eine Aufgabe durchzuführen, ehe er auf diese Erde zurückkommen konnte. Und durch diese Vision sind sie dann getröstet worden. Ich antworte, er ist dann von einem gefragt worden, seiner Begleiter, weil er stehen geblieben ist und innerlich auf diese Vision gesehen hat. Und er sagte dann zu einem seiner Begleiter, der Herr hat unser Morgengebet gerade beantwortet und Klarheit über unsere Enttäuschung gegeben. Und da war natürlich ganz viel Anlass, eifrig weiter zu studieren. Und das wurde das Merkmal dieser ersten Adventisten, wobei Adventisten eigentlich für alle Menschen passt, die auf ihren Herrn warten. Insofern sind alle Christen Adventisten, denn alle Christen glauben an die Wiederkunft. Aber diese ersten Adventisten, dieses kleine Grüppchen, die nach der großen Enttäuschung gesagt haben, nein, das kann nicht vergeblich gewesen sein, der Herr begleitet uns auch weiterhin, die haben sehr, sehr intensiv die Bibel studiert und haben übrigens ganz interessant, auf der ganzen Welt haben zu dieser Zeit Menschen unabhängig voneinander die Bibel studiert. Und interessanterweise war gerade das auch ein Teil der Erfüllung dieses Textes, dass heilige Dinge, die in Vergessenheit geraten waren, in diesen 1800 und Jahren der Kirchengeschichte wieder entdeckt wurden und wieder ans Licht kamen. Und das konnten sie natürlich damals nicht wissen, insofern waren sie selbst Teil dieser Erfüllung. Sie haben dann sehr viel miteinander geforscht, studiert, haben biblische Wahrheiten entdeckt, die vorher in Vergessenheit geraten waren, wie zum Beispiel die Erwachsenentaufe, auch den Sabbat. Da gab es übrigens lange Diskussionen. Wer sich so ein bisschen auskennt adventgeschichtlich, weiß, dass es eine Baptistin war, die Rachel Oaks, die den bibelstudierenden Adventisten gesagt hatte, also Leute, wenn ihr es ernst, ganz ernst nehmen wollt nach dem Bibelwort, dann müsstet ihr eigentlich auch den Schabbat feiern. Und da gab es dann lange Zeit, die einen haben gesagt, nee, ist ja vielleicht doch nicht so angebracht, wenn die ganze Kirche, die ganze Christenheit den Auferstehungstag feiert. Also da war man sich nicht einig, aber am Ende kam man dann doch zu der Erkenntnis zu sagen, nee, wir wollen es wirklich genau nehmen. Und wir wollen, jetzt wo wir diese biblischen Schätze wieder entdeckt haben, wir wollen auch wirklich so leben. Und aus dieser dritten Gruppe von Menschen, die wirklich intensiv die Bibel studiert haben, formierten sich im Jahre 1863, so knapp 20 Jahre nach der großen Enttäuschung. Sie haben also schon ein wenig gewartet und das war keine überstürzte Aktion, haben sich die Siebenten-Tags-Adventisten mit dem komplizierten Namen, der natürlich auch Programm sein sollte, als Kirche organisiert. Das wollte man nie, weil man wollte nie Kirche sein. Auch die ganzen Anhänger der Miller-Bewegung aus diesen verschiedenen Konfessionen, die zum Teil auch aus ihren eigenen Kirchen ausgeschlossen wurden, wollten eigentlich nie eine neue Kirche gründen. Aber aus verschiedenen Erwägungen heraus, auch praktischen Erwägungen, hat man sich dann doch entschlossen, ja, wir gründen eine neue Kirche. Da waren tolle Leute dabei bei unseren Pionieren. Ich denke, da sticht besonders Joseph Bates heraus, der wenige Jahre vor dieser Gemeindegründung schon sich sehr eingesetzt hat gegen Rassismus, für Menschenrechte, gegen Sklaverei. Er hat die Fairhaven Anti-Slavery Society gegründet, es war ja damals der amerikanische Bürgerkrieg um diese Zeit, die entlaufenen Sklaven geholfen hat zu fliehen. Da haben sie eine ganze Route, die sogenannte Underground Line, organisiert, um den Sklaven zu helfen, Bundesländer, also amerikanische Bundesländer, Bundesstaaten zu erreichen, in denen es keinen Rassismus gab. Er hat sich also extrem engagiert, hat sich engagiert für Frauenrechte, für das Wahlrecht für Frauen damals, die durften damals noch nicht wählen, für das Recht der Frauen in der Politik aktiv zu sein. Also viele spannende Dinge hier unserer Pioniere, das waren schon tolle Leute, die sich eingesetzt haben für Freiheit und Demokratie, für Menschenrechte, gegen Rassismus, für den Respekt vor allen Menschen. Die Erwartung der Wiederkunft teilten damals Christen aller Konfessionen und wie ich es schon erwähnt habe, eigentlich sind alle Christen Adventisten und ich denke da gerne noch an den gestrigen Abend zurück, wo wir den Gründungsgottesdienst der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Grafing hatten, mit den Konfessionen katholisch, evangelisch, neuapostolisch und adventistisch. Ein sehr, sehr schöner Gottesdienst. Und da haben wir eben eigentlich auch nochmal festgestellt, dass wir doch so vieles gemeinsam haben. Und dass wir miteinander, das passiert ja nicht oft, so zweimal im Jahr, dass die Kirchen dort ihre ökumenischen Gottesdienste feiern, aber dass wir miteinander beten können, dass wir miteinander singen können, dass wir Christus im Mittelpunkt haben und das war ein schönes Erlebnis. Wenn wir jetzt zurückgehen zu Petrus, bereits die Apostel und der Paulus schreibt das ja auch immer wieder, haben schon damit gerechnet, dass Christus zu ihrer Lebenszeit wiederkommt. Das war ihre große Hoffnung. Und die ist so ein bisschen im Laufe der Kirchengeschichte in Vergessenheit geraten, obwohl sie mit dem Buchstaben schon in der Dogmatik stand. Und Dr. Müller schreibt ja auch in seiner Frühgeschichte, zu der Zeit, als Müller gepredigt hat, war eigentlich Parousie, war Wiederkunft kein Thema. Das war so unter ferner Liefen. Und es ist der Adventbewegung zu verdanken, dass dieses entscheidende Ereignis Christen warten auf das Kommen ihres Herrn wieder so ganz in den Fokus christlichen Lebens gerückt ist. Und ich habe mich gefragt, was können wir denn lernen von diesen Christen, die so ganz begeistert auf die Wiederkunft gewartet haben, dass sie alles andere vergessen haben und nur noch für dieses Ereignis gelebt haben. Da haben wir einmal die Dringlichkeit. Natürlich ist es klar, wenn ein Datum festgesetzt wird und wenn so ein Ereignis nahe vor der Tür steht, da wird man aufgeweckt. Da überlegt man sich, Mensch, bin ich eigentlich vorbereitet? Das wird jetzt das Wichtigste sein. Und wenn diese Dringlichkeit wieder so ein bisschen abflacht, dann hat man es leicht wieder vergessen. Dann kommen wieder andere Dinge in den Fokus. Aber die Dringlichkeit ist eigentlich bis heute gegeben. Die Dringlichkeit sehen wir darin, dass wir aufgrund der Ereignisse auf dieser Welt tatsächlich, wenn wir sie mit den biblischen Texten und Vorhersagen vergleichen, schwierige Zeiten, Krieg, Hungersnot, dass es alles Dinge sind, die sich heute vor unseren Augen abspielen. Und insofern haben wir auch heute eine gewisse Dringlichkeit. Die Dringlichkeit ergibt sich auch aus der Fragilität unseres menschlichen Lebens. Und jedes Mal, wenn man einen Menschen verliert, und ich denke daran, vor einigen Monaten ist meine Mama eingeschlafen, spürt man das, wie wenig Zeit doch eigentlich da ist. Dass man dann denkt, ich konnte sie an ihrem, wusste ja nicht, dass es der vorletzte Tag ist, einen Tag bevor sie starb, konnte ich sie noch besuchen. Und dann denkt man sich so, naja, vielleicht habe ich ja doch noch ein bisschen Zeit. Vielleicht können wir ja doch noch mal zusammen sein und Zeit miteinander verbringen. Also diese Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, das ist eigentlich die dauerhafte Dringlichkeit. Bei einer schweren Krankheitsdiagnose, bei einer gefährlichen Situation, jetzt in der Pandemie, wie viele Menschen, wir haben 152.000 gezählte Todesfälle in unserem Land und immer wieder, ja, neulich war erst wieder im bayerischen Fernsehen, wir schauen immer so gern diese Serie Landfrauen, da hat die entsprechende Dame, die dran war, erzählt, dass am Anfang der Pandemie ihr Vater verstorben ist mit bisschen über 50 oder so. Also diese Dringlichkeit ergibt sich auch aus der Begrenztheit unseres menschlichen Lebens. Und in dem Moment, wo unser Leben zu Ende ist, kommt Jesus Christus wieder für uns. Insofern haben wir schon eine dauerhafte Dringlichkeit und auch die Notwendigkeit, diese christliche Hoffnung, die uns so viel Kraft gibt und die uns ja auch aufbaut, tatsächlich in den Fokus unseres Lebens zu stellen. Was können wir noch lernen von diesen Christen vor 178 Jahren? Es ist einerseits verdient Respekt, dass Menschen hier so ihr Leben total umgekrempelt haben, dass sie alles beendet haben. Und vielleicht erinnert ihr euch, ne, manche Großmütter, die haben dann auch noch gesagt, ach, du brauchst nicht mehr heiraten und keinen Beruf ergreifen, weil Jesus kommt ja bald wieder. Ist eine tolle Sache. Und ich habe da großen Respekt auch vor den Menschen, die das wirklich leben und verinnerlichen. Aber wir sollten schon auf der Hut sein vor jeder Art von Extremismus. Durch diese Radikalität der Überzeugungen sind damals viele Verletzungen entstanden. Existenzbedrohungen, Beziehungen sind kaputt gegangen. Das muss man alles immer wieder auch im Blick haben. Und ich denke, diese ersten Christen, diese Christen der Adventbewegung lehren uns, dass es einfach gefährlich ist, irgendwelche sich in irgendwelche Extremismen zu flüchten. Es gibt auch heute Christen, die sich in Schutzbunkern verschanzen, die sich von allem fernhalten, die sich isolieren, ja, die sogar Verschwörungstheorien glauben, die extreme Lebensformen praktizieren. Das ist eigentlich auch ein Beispiel, die Erfahrung von 1844, eine Warnung von jeder Art von Extremismen. Und es gibt ein schönes Wort von Martin Luther, das kann so ein bisschen helfen, gegen dieses Extreme. Der sagte, wenn Christus morgen käme, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ein schöner Spruch. Es ist schwierig, diese Balance. Auf der einen Seite diese Dringlichkeit und dieses in den Fokus stellen, ja, wir leben dafür, dass unser Herr wiederkommt. Wir wollen vorbereitet sein, wir warten auf ihn, wir freuen uns auf ihn. Aber auf der anderen Seite wissen wir nicht, wie lange das Leben jetzt doch noch weitergeht. Und wir sind auch aufgerufen, unser jetziges Leben in einer positiven Weise zu praktizieren. Wir dürfen uns freuen an dem, was uns geschenkt ist. Wir dürfen uns engagieren in unseren Berufen, wo auch immer, in unseren Ehrenämtern. Das Leben ist noch da. Schon mit der Dringlichkeit im Hinterkopf, es kann schnell zu Ende sein, aber leben wir es noch? Die positive Konsequenz im Rückblick auf diese Erweckungsbewegung ist auf jeden Fall, dass der Fokus wieder auf dem Wiederkunftsgeschehen liegt. Und das ist ja nun der Kernpunkt aller Christen und ganz besonders der Kernpunkt unseres Glaubens, der Herr wird wiederkommen. Genau, und er wird bald wiederkommen. Alle Ereignisse, die wir momentan erleben, deuten das an. Und wir müssen natürlich auch in Erwägung ziehen, dass auch unser eigenes Leben begrenzt ist. Und dann kommt der Herr vielleicht viel schneller wieder, als wir uns das denken. Aber wir dürfen mit dieser Hoffnung leben. Und deshalb wird aus der großen Enttäuschung die große Hoffnung. Nicht in Angst vor all diesen schrecklichen Ereignissen, sondern in Hoffnung. Wenn ihr dies alles merkt und anseht, wenn dies alles geschieht, so heißt es im Matthäus-Evangelium, dann schaut auf, weil sich eure Erlösung naht. Ich denke an ein Erlebnis in einer unserer Gemeinden, Schwester, die kenne ich noch fast als Kind, noch damals aus den alten Aiblinger Zeiten. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, Sabine heißt sie, dann sagt sie, oh, ich habe ja so Angst vor der Verfolgung. Weißt du, ich sorge mich nicht um mich, aber meine Kinder, wenn die dann gequält werden und wenn die es dann schwer haben, ich mache mir ja solche Gedanken. Und das ist schlimm, wenn wir als Christen in Angst leben. Und oder weiter, noch eine Geschichte, fand ich auch cool, in Lüneburg. Die Frau unseres Pastors, das war damals Detlef Bendig, die war als Physiotherapeutin tätig. Und wir haben uns öfter mal getroffen, so im Diakoniekreis. Und sie kam dann und sagt, Mensch, das muss ich euch erzählen. Ich hatte heute einen Patienten zur Bearbeitung sozusagen. Der hat mir erzählt, meine Güte, ich bin vielleicht fertig. Ich habe gerade jemanden getroffen, der mir gesagt hat, dass die Zukunft ganz schrecklich sein wird und ganz schlimme Zeiten und so. Oh, ich bin ganz fertig. Und am Schluss hat der zu mir gesagt, der ist Adventist. Und dann sagte meine Freundin Hevila, ja, und jetzt werden Sie sich aber bestimmt sehr wundern, denn ich bin nämlich auch Adventistin. Ich bin die Frau des adventistischen Pastors hier am Ort. Und dann sagte der Patient, ach, das ist aber eigenartig, von Ihnen habe ich das noch nie erlebt. Ich habe Sie immer als sehr warmherzig und positiv und aufbauend empfunden. Das muss schon sehr ausbalanciert sein. Ich denke nicht, dass es unsere Aufgabe ist, bei der Evangeliumsverkündigung, dass wir Angst verbreiten. Und mein Mann sagt es immer so schön bei seinen Predigten, und da hat er auch recht, Angst haben die Menschen selber, gerade in diesen Zeiten. Unsere Aufgabe ist es, Hoffnung zu vermitteln. Ausblick auf diese wunderbare Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Darauf, dass es mal eine neue Welt geben wird, wie es in Offenbarung so schön beschrieben ist. Ohne Tränen, ohne Tod, ohne Leid. Und ich kann mich noch erinnern an meine letzten Gespräche mit meiner Mama, wo wir uns so drüber unterhalten haben, uns erwartet was ganz Tolles und wir werden uns wiedersehen und es wird eine neue Welt geben. Große Hoffnung, nicht große Enttäuschung. Und das ist auch das, was der Petrus uns gesagt hat hier mit seinem Text: Seid alle Zeit bereit, Rechenschaft abzugeben über die große Hoffnung, die in euch ist. Und der hat es nun wahrlich schwer in seinen Zeiten. Mit Verfolgung, mit Bedrängnis, mit einem gewaltsamen Tod. Er ist hingerichtet worden, wie wir aus kirchengeschichtlichen Quellen wissen. Der hatte nun, oder der Paulus, die hatten nun wirklich ein ganz schön schwieriges Dasein. Aber was haben sie gemacht? Ich weiß nicht, ob das jemand von uns könnte. Sie haben im Gefängnis gesungen. Und der Petrus hat im Gefängnis so gut geschlafen, dass der Engel kommen musste und ihn aufwecken und sagt: So, Petrus, deine Befreiung, ne? Du kommst jetzt raus. Was ist los? Das waren schon coole Leute, ne? Mit dieser Hoffnung im Herzen, die wirklich durch nichts zu erschüttern war. Und ich denke, das ist das, was wir auch brauchen, diese unerschütterliche Hoffnung. Und manchmal ist es ganz schön schwierig, in unseren täglichen Herausforderungen, in den ganzen Abschieden, in den Verletzungen, diese Hoffnung festzuhalten und sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern zu sagen: Ja, Herr, du bist da. Und diese Hoffnung, die hast du uns gegeben. Und wir dürfen uns fest darauf verlassen, dass du wiederkommen wirst. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Hoffnung auch durchscheint auf unser Leben. Dass wir diese Balance halten von der Dringlichkeit auf der einen Seite, dass uns schon bewusst ist, es ist alles vergänglich und morgen kann es zu Ende sein, aber das muss uns nicht erschrecken. Sondern die Hoffnung, die hält uns aufrecht. Und der Herr ist da an jedem Tag. Und ich finde es so schön, wie Anselm Grün in seinem Buch geschrieben hat: Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dass diese Hoffnung durchstrahlen soll auf unser Leben. Und er schreibt: Halte dir immer vor Augen, dass es deine wichtigste Aufgabe ist, in allem, was du bist, tust, redest, schreibst, etwas durchscheinen zu lassen. Von dieser anderen Welt, in der du wahrhaft daheim bist. Von Gott, nach dem sich dein Herz sehnt. Vom Himmel, ohne den die Erde ort- und heimatlos wird. Diese Hoffnung wünsche ich euch. Die große Hoffnung, die uns durchträgt bis zu dem Tag, an dem unser Herr wiederkommen wird. Amen. Unser guter und barmherziger Gott, Herr Jesus Christus, du hast uns fest versprochen, dass du wiederkommen wirst. Und wir merken auch an den Dingen, die um uns herum passieren, dass die Zeit sehr nahe ist. Herr, unser Leben ist begrenzt. Lass uns immer diesen Gedanken im Mittelpunkt haben, dass du kommst. Und danke für diese Hoffnung, die uns aufrichtet, die uns jeden Tag Kraft gibt, dass wir wissen, unser Herr wird wiederkommen. Wir bitten dich für die vielen Menschen, die leiden auf dieser Welt, dass du die Kriege beendest, dass du die Pandemie beendest, dass du nochmal ein Aufatmen und Hoffnung schenkst. Wir bitten dich auch für uns, lass uns durchscheinend sein, dass die Menschen um uns herum etwas spüren von der Hoffnung, die uns erfüllt. Herr, segne jeden Einzelnen, hab Dank für alles. Amen.